Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 1. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die ehemalige Außenministerin aus einem kleinen Dorf in Österreich, in Russland selbstverständlich.
Gott sei Dank in Russland.
Gott sei Dank in Russland. Dr. Karin Kneißl, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, in einer mittelgroßen deutschen Stadt, glaube ich.
Ja, in einer mittelgroßen deutschen Stadt, die langsam aber sicher dem Untergang geweiht ist mit all diesen Entwicklungen hier in Deutschland, auf die wir auch heute in diesem Podcast später noch zu sprechen kommen, Frau Kneißl. Aber zunächst, Sie waren diese Woche wieder viel unterwegs. Sie waren in Kasan, der sechstgrößten Stadt Russlands, in der auch in diesem Jahr Mitte Oktober der BRICS-Gipfel stattfinden wird. Sie waren dort zu einer Konferenz geladen. Frau Kneißl, bevor wir uns auch heute wieder mit dem geopolitischen Geschehen beschäftigen, rund um die Festnahme des Telegram-Gründers Pavel Durov, überraschenden Aussagen des Facebook-Chefs oder Meta-Chefs Mark Zuckerberg und auch uns heute beschäftigen werden, was gerade dort in Frankreich los ist, und zum Abschluss auch noch in den Nahost blicken werden. Frau Kneißl, wie war es in Kasan, wie waren Ihre Eindrücke und wie lebt es sich wieder in Ihre Holzhütte, Acker, Holzhaus?
Ja, es war eine interessante Abwechslung. Kasan ist mit dem Auto recht gut erreichbar von hier. Ich hatte das Glück, dass Kollegen aus Moskau, die auch im Energiesektor tätig sind, mich mitnahmen. Die haben einen Abstecher nach Süden gemacht, um mich dann auf dieser neu eröffneten Autobahn Richtung Kasan zu bringen. Also an sich von Moskau ist das in 5-6 Stunden erreichbar. Ist Zentralrussland, ist Steppe. Also wenn man so Moskau hinter sich lässt oder auch hier eben meine Region, dann die relativ abwechslungsreich ist von der Fauna her. Also es ist so eine Mischung aus Wald und Feld. Das hat mich hier vom ersten Moment an sehr angezogen. Sind sie dann dort wirklich in der Steppe, ja. Also die beginnt und es ist diese unendliche Weite. Kasan ist auch die Hauptstadt der Republik Tatarstan. Die Russische Föderation besteht ja aus mehreren großen Regionen und auch Republiken mit unterschiedlichen Autonomiestatuten. Und vielleicht interessant für unsere Zuhörer, der Landeschef der Republik Tatarstan ist nicht Gouverneur, wie die anderen sich nennen, vom Titel her und der Funktion, sondern er nennt sich Rais, im Russischen Rais, also in der russischen Variante, tatarischen Variante, pardon. Und Rais im Arabischen bedeutet an sich Präsident. Ja. Und man hat auch den leisen Eindruck, ich glaube, da stehe ich nicht alleine da, dass das Selbstbewusstsein in Tatarstan relativ ausgeprägt ist. Im Sinne von, wir sind eine ethnische Volksgruppe mit alter Geschichte. Wir spielen eine große Rolle in der russischen Geschichte. Als Fußnote auch hier angemerkt, die nächstgrößere Stadt von mir entfernt, die Distriktshauptstadt, ist Kasimov und ist auch tatarisches Kulturerbe. Aber ich empfinde das Leben in Kasimov ganz anders als jenes in Kasan, wo eine gewisse Bevölkerungsmehrheit von Tataren gegeben ist. Und wir haben hier in Kasimov auch eine Moschee seit dem 17. Jahrhundert, die immer in Funktion war und ist. Aber Tatarstan ist natürlich in gewisser Weise kulturell eigenständiger, anders. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich es richtig und anders darstelle. Für mich war es mein erster Besuch in Kasan. Ich habe leider nicht viel von der Stadt gesehen. Ich war 2 Tage in einem Konferenzzentrum, das bedauerlicherweise mehr einem Kühlschrank glich, weil die Kühltemperaturen auf sehr, sehr kalt eingestellt waren. Bitte um Verzeihung auch um meine Stimme. Ich bin etwas erkältet. Aber es war eine interessante Erfahrung, weil auch das ist sozusagen ein Teil dieses weitläufigen Staates mit all seinen unterschiedlichen Völkern und wo auch immer wieder, glaube ich, ein gewisser Drahtseilakt in der Konsenssuche stattgefunden hat, ja, über die Geschichte hindurch, ja, von Ivan dem Schrecklichen her bis in die Gegenwart. Es war interessant, ja.
Mhm. Ja, jetzt hatte ich es gerade schon angesprochen, in Kasan findet dann jetzt Mitte Oktober auch der BRICS-Gipfel statt, den heiß erwartete BRICS-Gipfel dieses Jahr, der wohl wichtigste seit Jahrzehnten. Warum wurde der denn von russischer Seite ausgerechnet jetzt nach Kasan gelegt und nicht nach St. Petersburg, Moskau, Jekaterinburg, sondern Kasan? Können Sie uns da das ausführen, Frau Kneißl?
Ja, eine gute Frage. Ich glaube, das Momentum der Entscheidung war, es ist Zentralrussland, es ist Eurasien im engsten Sinne dieses Wortes und es liegt sozusagen an der Schnittstelle zwischen den wesentlichen BRICS-Gründungsstaaten, also Russland, China, Indien, jetzt auch Iran, also mit dabei von bei BRICS und ich habe in meinem Vortrag, ich habe einen geopolitischen Vortrag über Mackinder gehalten und es war sozusagen eine Neuinterpretation von Harford Mackinder, dem britischen Geografen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Heartland-Theorie rund um Eurasien aufgestellt hat. Das war in gewisser Weise eine Kritik an der Politik des britischen Empires, alles auf die Karte Kontrolle der Meere zu setzen und Mackinder sprach sich dafür aus, doch mehr in Richtung Kontrolle der großen Landkorridore zu blicken. Wir wissen, dass wer immer die Meere beherrscht, beherrscht sozusagen die Weltpolitik. Die USA waren die Nachfolger der Briten in dieser Hinsicht, aber was wir spätestens seit dem Aufstieg der Volksrepublik China erleben, ist doch auch eine Rückkehr zu diesem Denken in strategischer, territorialer Tiefe. Und in einem Aufsatz von Mackinder zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand ich interessanterweise Kasan eingezeichnet auf einer Karte. Also Kasan ist sozusagen wirklich an dieser Schnittstelle Eurasiens, dieses Heartlands. Und ich würde sagen, das war wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt Einblick habe in die Entscheidungsfindung der russischen Regierung, warum gerade dort. Ich nehme an, man hat das wirklich vor dem Hintergrund gemacht, um zu sagen, hier in Russland haben wir diese eurasische, diese eurasische Tiefe und auch Geschichte ist einfach Teil Russlands. Also das ist nicht etwas, was man sozusagen aufpropfen muss akademisch, sondern das wurde hier immer gelebt.
Mm-hmm. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne ins geopolitische Geschehen einsteigen, denn diese Woche war wieder einiges los und wir beginnen mal mit der heißesten Meldung, denn am Samstagabend ist in Frankreich der Gründer und Geschäftsführer von Telegram, Pavel Durov, festgenommen worden. Die französische Justiz ist dabei der Ansicht, dass Telegram aufgrund der mangelnden Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und der von Telegram angebotenen Tools in den Drogenhandel, Verbrechen gegen Kinder und Betrug verwickelt sei. Besonders pikant sind dabei auch Details seiner Verhaftung. Medienberichte zufolge wurde Durov nur wenige Minuten vor der Landung seines Privatjets zur Fahndung ausgeschrieben und es wurde sofort ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das Flugzeug von ihm kam aus Aserbaidschan, wo sich der Telegram-Gründer nach verschiedenen Medienberichten mit Putin hätte treffen können, aber das Treffen wohl aus unbekannten Gründen nicht stattgefunden hat. Pavel Durov soll jetzt als französischer Staatsbürger vor Gericht gestellt werden. Er bekam seinen französischen Pass im Jahr 2021 und ja, zwischenzeitlich hatte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron zu Wort gemeldet und dabei hat er den Vorwurf zurückgehalten, gehalten, dass hinter der Festnahme politische Motive stünden. Er sagte, auf Twitter schrieb er, ich lese hier falsche Informationen über Frankreich nach der Verhaftung von Pavel Durov. Frankreich ist alles andere als der Meinungs- und Kommunikationsfreiheit, der Innovation und dem Unternehmertum verpflichtet, so Macron. Und weiter schreibt er, die Festnahme des Telegram-Vorsitzenden auf französischem Hoheitsgebiet erfolgte im Rahmen einer laufenden gerichtlichen Untersuchung. Es handelt sich in keiner Weise um eine politische Entscheidung. Es obliegt den Richtern, darüber zu entscheiden. Ja, und die Haft gegen Pavel Durov wurde jetzt am Mittwochabend aufgehoben. Er wurde jetzt für die Dauer des Ermittlungsverfahrens unter richterliche Aufsicht gestellt. Außerdem ist ihm jetzt bis auf Weiteres untersagt, Frankreich zu verlassen. Er muss eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Euro beibringen. Das teilt jetzt die Pariser Staatsanwaltschaft am späten Mittwochabend mit. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie zum einen zu dem Fall? Was sagt das über die Rechtsstaatlichkeit Europas oder in dem Fall Frankreichs auf? Und könnte Pavel Durov womöglich jetzt ein russischer Julian Assange werden? Wie schätzen Sie das ein?
Als ich die Meldung am Samstagmitternacht las, war ich wirklich ziemlich erschüttert, weil ich diese Vorwürfe, die gegen ihn gleich sozusagen ad hoc erhoben wurden, die mittlerweile auch offenbar durch den Haftbefehl und durch die richterlichen Anordnungen bestätigt wurden, sind absurd. Ich habe sie in meiner ersten Reaktion auf Telegram als mad, als verrückt empfunden, weil der Vorsitzende einer Firma, die eine soziale Plattform ist, für alles sozusagen wie ein Täter, der mit Vorsatz handelt, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird, was auf dieser Plattform geschieht. Und das ist absoluter Nonsens, weil ich glaube, einige von uns haben auf Twitter viel Hass erfahren. Ich bin vor über einem Jahr von Twitter weg, weil es ist mir zu konfus und zu aggressiv einfach gewesen. Und trotz verschiedenster Versuche, all diese Hass und Gewaltaussagen, die gegen mich auf Twitter getätigt wurden. Also ich habe da nie eine Moderation von Twitter, nicht vor Musk und nicht unter Musk erlebt, die hier wirklich handlungsbereit gewesen wäre. Und wir werden sehen, wie weit Elon Musk für was auch immer noch zur Verantwortung gezogen wird. Aber dieses Exempel, das im Moment an Herrn Durov vollzogen wird, ja, hat ja gleich am Sonntag, glaube ich, noch dazu geführt, dass der Gründer von Rumble, das ist eine Videoplattform, die sich als Konkurrent zu YouTube auch empfindet und in diesem Sinne gegründet wurde, der Gründer von Rumble hat Europa verlassen und hat das auch in einer Aussendung so kundgetan, hat gesagt, ich habe die letzten Stunden damit zugebracht, sozusagen meine Sachen zu packen und Europa zu verlassen. Ich weiß nicht, wo er sich jetzt aufhält, aber ich hatte im Jahr 2020 bereits den starken Eindruck, bedauerlicherweise, dass in Europa Rechtsstaatlichkeit und Redefreiheit und auch andere Freiheiten wie die akademische Freiheit den Bach hinunter sind. Und genau das war ja für mich der Anlass, auch mein Buch Requiem für Europa zu schreiben, weil ich wurde aus Frankreich ohne irgendeinen Schriftakt ausgewiesen. Also es gab nur die mündliche Aufforderung von Beamten des Innenministeriums an meine Vermieter, mich aus dem Mietvertrag sofort zu entlassen, denn ich müsste das französische Staatsgebiet binnen kurzem verlassen. Und da habe ich damals am eigenen Leib verspüren müssen, in Frankreich, dem Hort der Menschenrechte, französische Revolution, einst Pluralismus, Revolution 1968 und so weiter. Also dieses Frankreich als pluralistische Gesellschaft mit Recht und Sicherheit des Einzelnen. Frankreich, ich glaube, es gibt keinen anderen Staat, ich würde sagen auch weltweit, wo die Rechte des Individuums und der Individualismus so hoch gehalten wurde, einst, ja, alles wirklich in der abgeschlossenen Vergangenheit zu sprechen, wie das heute der Fall ist. Und ich würde sagen, Pavel Durov ist hier seiner eigenen Blauäugigkeit erlegen, wie es ja hunderttausende Russen tun. Ja, also es ist dieser Blick, dieser romantische Blick, dieser verklärte Blick auf Europa. ja, dort herrscht die große Freiheit Nummer 7 und dort ist alles möglich und dort fließen Milch und Honig. Das ist nun einer großen Ernüchterung gewichen. Ich kann mich an einige Gespräche mit russischen Gesprächspartnern erinnern, die meinten, naja, das können sie sich nicht so ganz vorstellen, was mir passiert ist. Sie finden das sehr schlimm, aber sowas kann doch in Europa nicht sein. Und jetzt ist es, glaube ich, für alle Welt ersichtlich, dass sehr vieles sein kann. Und interessant ist ja, dass Pavel Durov über 4 Pässe verfügt. Ja? Ich persönlich habe immer eine gewisse Skepsis gehegt gegenüber Doppelstaatsbürgerschaften, weil in einem solchen Momentum, wie wir das jetzt gerade hier bei Durov erleben, ist es sehr schwierig zu sagen, welches Recht greift. Ja? Er kann jetzt auch zum Beispiel nicht ausgetauscht werden, wenn wir das jetzt nehmen. Wir hatten ja erst vor 6-7 Wochen einen sehr interessanten, großen Austausch zwischen Häftlingen aller Art. Ja? Durov kann nicht ausgetauscht werden, weil er hat ja unter anderem die französische Staatsbürgerschaft und das französische Recht wiederum untersagt, die Auslieferung der eigenen Staatsbürger. Also es ist ein sehr, sehr interessantes, unter Anführungszeichen gesprochenes Fallbeispiel für das Dilemma, das Doppelstaatsbürgerschaften in bestimmten Fällen verursachen können. Und interessanterweise hat die russische Botschaft in Paris, hat das russische Außenministerium relativ rasch agiert und gesagt, wir wollen Zugang zu unserem Staatsbürger, also konsularischer Schutz greift. Wir wollen Informationen, wir wollen sicherstellen, dass er Rechtsbeistand erhält und so weiter. Auch die Vertretung der Vereinigten Arabischen Emirate hat eben um Informationen angesucht, weil er eben neben der russischen Staatsbürgerschaft, der französischen, auch jene der Vereinigten Arabischen Emirate hat. Und er hat offenbar seit Jahren auch einen Pass der karibischen Insel St. Kitty and Nevis, weil offenbar, wenn man einen solchen Pass hat, er war nie dort, ja, er war nie auf dieser Insel, aber ein Pass dieser Insel, mini souveräner Staat, einer von den vielen Mikrostaaten der Karibik, ermöglicht eine visafreie Einreise in die EU. Also offenbar war das das Momentum, warum er diesen Pass auch wollte. Jedenfalls der gute Herr Durov sitzt da mit 4 Pässen. Und das ist, wenn das Ganze nicht so tragisch wäre, ja, und es geht ja in erster Linie, würde ich mal sagen, hier um Telegram und weniger um Herrn Durov. Ja, es geht wirklich um diese Plattform, um diese Kommunikationsebene Telegram, die mittlerweile, ich glaube, 1 Milliarde Menschen weltweit verwenden. Also der letzte Zählung war 980 Millionen. Und die immer attraktiver, immer verbreiteter wurde. Sie startete in Russland vor rund 10 Jahren. Es gab damals dann auch den Wunsch der russischen Behörden, der an Durov herangetragen wurde, arbeiten Sie mit uns zusammen, wenn es um größere Kriminalität geht. Und Durov verwehrte sich dagegen, hat gesagt, er gibt nichts frei und hat eben damals gemeint, in Russland hätte er nicht die Möglichkeit, zu arbeiten, so wie er sich unternehmerisches Arbeiten vorstellt, und ging dann mit seiner Firma nach Dubai. Dann gab es offenbar ein sehr konkretes Angebot im Jahr 2018 seitens des französischen Staatspräsidenten an Durov. Verlegen Sie doch das Hauptquartier Ihres Telegram-Kanals nach Frankreich. Wir ermöglichen Ihnen hier alles, was sozusagen eine solche Aktion umfassen sollte. Und darüber hinaus wollen wir Ihnen auch noch die französische Staatsbürgerschaft anbieten. Ja? Und das Ganze auf Basis eines außerordentlichen präsidialen Verwaltungsaktes, also nicht, wie man normalerweise in Frankreich die Staatsbürgerschaft bekommt, nämlich, ich glaube, mindestens 5 Jahre dauernder Aufenthalt oder besondere Verdienste um Frankreich im künstlerischen Sektor, sondern er bekam sozusagen außerordentlich diese Staatsbürgerschaftsmöglichkeit. Und es ist für uns alle jetzt schwer zu durchschauen, was war jetzt das letzte Momentum, warum es zu dieser Aktion kam, dass er verhaftet wurde. Aber seine Beziehung zu Frankreich war eine ganz eigenartige. Und mir fällt jetzt während unseres Gesprächs gerade auch wieder im Kopf ein, vor rund einem Jahr war Elon Musk von Macron eingeladen. Die hatten auch ein Gespräch und Macron zeigte sich also ganz interessiert nach der Übernahme von Twitter durch Musk. Also meine Beobachtung, und ich habe das auch in Interviews mit russischen Kanälen so gesehen, meines Erachtens haben die französischen Behörden hier weniger auf Druck der USA gehandelt, sondern die haben wirklich in Eigenregie gehandelt.
Mhm. Ja, und das ist jetzt ja die große Frage, Frau Kneißl, die sich stellt in Anbetracht dieser Verhaftung, dieser Inhaftierung. Was steht denn dahinter Ihrer Ansicht nach? Jetzt wird ja offiziell gesagt, es geht darum, dass der Drogenhandel, der scheinbar im großen Stile über Telegram-Channels stattfindet, unterbunden wird, dass Verbrechen gegen Kinder stattfinden, so steht es in der Anklageschrift, dass im großen Stile Betrüger unterwegs sind. Es gibt auch einige, das weiß ich aus meinem eigenen Telegram-Kanal, Frau Kneise, bei Ihnen ist es wahrscheinlich auch so, es gibt immer wieder Schwarzmarktkanäle, die sich in die Chats dort involvieren und versuchen, Links zu platzieren. Ich habe dann da auch mal drauf geklickt und ja, es gibt diese Kanäle, die haben dann 20, 30 Abonnenten oder so. Also da finden sicherlich auch einige Geschäfte statt, wogegen man sicherlich auch stärker vorgehen müsste. Aber dennoch gibt es jetzt ja auch einige kritische Stimmen, die sagen, nein, es geht hier nicht in erster Linie darum, dass der Drogenhandel auf Telegram bekämpft wird, sondern es geht darum, dass Telegram stärker den DSA, also den Digital Service Act der EU, umsetzen muss. Durov sagt ja immer wieder, der wird von uns schon so angewandt. Also es wird schon aktiv gegen Hass und Hetze auf unserer Plattform vorgegangen, gegen Falschinformationen. Und dennoch wird jetzt eben von einigen kritischen Beobachtern gesagt, diese Verhaftung zielt in erster Linie darauf ab, Durov noch mehr beziehungsweise die Telegram-Plattform noch mehr hingehend europäischer Zensur oder Richtung nicht europäischer EU-Zensur dort zu implementieren. Wie sehen Sie das denn? Geht es da wirklich um Drogenhandel, um Kindesmissbrauch und um diese ganzen Schwarzgeschäfte, die da stattfindet? Oder geht es darum, dass Telegram in Zukunft stärker im Sinne der EU und des Westens zensieren soll? Was ist da Ihre Ansicht, Frau Knesset?
Also die von Ihnen ausführlich beschriebenen Punkte in der Anklageschrift kann ich jetzt als kleine Nutzerin von Telegram nicht nachvollziehen, weil beobachte immer wieder, dass schon bestimmte Kanäle moderiert werden. Also wenn Sie beispielsweise auf meinem Telekanal einen Link von RT in Deutschland lesen wollen, dann können Sie den nicht lesen, weil das hat eben Telegram in diese Richtung im Sinne der EU-Gesetzgebung so hinbiegen müssen, dass man eben dann nicht den RT-Link anklicken kann. Ja? Und das Interessante ist ja, ich darf auf Telegram auch nach österreichischem Recht, ich bin ja dort nicht mehr gemeldet, aber ich darf auch nach österreichischem Recht gewisse Dinge verlinken, die ich beispielsweise auf WhatsApp nicht machen darf, weil das österreichische Mediengesetz hat 2022 eine Novelle eingebracht, dass wenn ich denselben RT-Link über WhatsApp verbreite, ich eine Strafe von 50.000 Euro einkassiere. Übrigens das höchste Strafausmaß weltweit, ja, so viel auch zur österreichischen Gesetzgebung für das Verteilen eines Links. Wir haben ja mittlerweile eine ähnliche Entwicklung in Großbritannien vor dem Hintergrund der schweren Zusammenstöße in Großbritannien. Auf Telegram kann ich das machen, ja. Aber jemand, der im EU-Staatsgebiet ansässig ist, kann diese Links nicht öffnen. Das heißt, hier greift Telegram schon in gewisser Weise aktiv ein und moderiert, genauso wie auch bestimmte Kanäle wie Ukrolinks, ein wesentlicher Kanal, der zum Krieg in der Ukraine immer wieder berichtet, gesperrt wurde auf Wunsch der europäischen Behörden. Ja. Und daher das Sicherheitsargument kann ich nicht nachvollziehen in dieser Anklageschrift. Es ist wirklich viel mehr eine Attacke auf unabhängige Plattformen. Und in den ersten Berichten russischerseits wurde natürlich dieses Momentum ganz, ganz stark diskutiert. Einige malten auch sozusagen das Menetekel an die Wand und meinten, Telegram stünde vor der Schließung, dem Zusammenbruch. Ich weiß es nicht, 1 Milliarde Nutzer mittlerweile ist doch eine ganze Menge. Pavel Durov hat einen Bruder, der sozusagen die Geschäfte auch inhaltlich weiterleitet. Es gibt ja ein relativ großes Geschäftsleitungsteam, eine etablierte Firma mit ihrem Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und also ich persönlich hoffe, dass Telegram das alles überlebt, unbeschadet erlebt. Aber was vielleicht zum Abschluss gesagt interessant ist, aufgrund dieser jüngsten Ereignisse können wir eigentlich als Telegram-Nutzer feststellen, Telegram ist relativ sicher.
Mhm. Ja, und das erscheint schon fast paradox in diesen Zeiten, und wir werden das weiter verfolgen, wie es da jetzt in der Anklage rund um Pavel Durov weitergeht. Ich bin sicher, das wird uns auch in unserem nächsten Podcast dann nächste Woche auch wieder beschäftigen, Frau Kneißl. Und wir müssen...
Ich bitte um Verzeihung, das ist mir gerade jetzt wieder eingefallen. Ich habe in Österreich zig Berichte gesehen in den letzten 2 Jahren, wo es immer wieder hieß, wer auf Telegram ist, ist rechtsradikal, antisemitisch und ein Verschwörer. Also dazu gab es auch wissenschaftliche Arbeiten vom österreichischen Wissenschaftsfonds, glaube ich, finanziert und so weiter, Publikationen. Also Telegram wurde auf unter Anführungszeichen akademischer Ebene, auf Medienebene und auch eben dann zunehmend politischer Ebene als der Gott sei bei uns skizziert. Ja, also wer auf Telegram ist, ist per Definition ein Verschwörungstheoretiker. Aber mittlerweile sehen wir von Reuters bis Bloomberg bis, ich weiß nicht wer, ja, also alle großen Medien, Konzerne haben ihren Telegram-Kanal. Ja, also sie können Reuters und Bloomberg vorwerfen, das wären alles Verschwörer. Aber es herrscht eine grundsätzlich Negativhaltung in Europa, ganz besonders im deutschsprachigen Raum und ganz besonders seitens von der Leyen und ihrem Kommissar für Logistik Thierry Breton, ja, die also hier geradezu einen persönlichen Kreuzzug gegen Telegram schon seit Jahren führen.
Ja, und interessant fand ich auch die mediale Berichterstattung. Zumindest hier in Deutschland waren sich die großen Medien doch sehr einig darüber, dass diese Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov wohl gut so ist. Denn wie immer wieder geschrieben worden ist, wird Telegram überwiegend dafür verwendet, um obskure Verschwörungstheorien zu verbreiten. Damals während Corona war es ein Netzwerk der Corona-Leugner, so waren damals die Schlagzeilen, und jetzt ist es ein Netzwerk geworden, in dem sich nicht nur die Verschwörungstheoretiker treffen, sondern auch noch die Putin-Freunde und dort diesen brutalen Angriffskrieg verteidigen. So in etwa das Narrativ der westlichen Medien. Ja, und Frau Kneißl, wir bleiben in Frankreich, denn Frankreich ist gerade dabei, in ein weiteres politisches Chaos zu geraten, nachdem sich jetzt Emmanuel Macron geweigert hat, eine Premierministerin der linken Koalition zu ernennen, die Nouveau Front Populaire, zu Deutsch die Neue Volksfront, hatte nämlich bei den vorgezogenen Neuwahlen im vergangenen Monat, wir hatten hier auch schon ausführlich darüber in unserem Podcast gesprochen, die meisten Parlamentssitze gewonnen und hätte daher eigentlich das verbriefte Recht, den Ministerpräsidenten zu stellen. Dennoch möchte Macron das Heft in der Hand behalten und selbst entscheiden, mit welchen Parteien er künftig regiert und mit welchen nicht. Dementsprechend hat er dem Linksbündnis jetzt nach mehrtägigen Gesprächen mit Vertretern sämtlicher Parteien eine klare Absage erteilt. Die NFP einigte sich bereits auf Lucie Castells als Kandidatin für das Amt der Premierministerin, und diese führte jetzt schon seit Wochen lang. Sie war ehemals eine Finanzdirektorin der Stadt Paris. Sie führte eine offensive Kampagne in den Medien, reiste durch das Land und baute somit enormen Druck auf Macron auf. Und ja, außerdem wird jetzt noch das Linksbündnis einen Antrag auf Amtsenthebung gegen Macron stellen. Jeder Versuch, eine andere Premierministerin als Lucie Castet zu installieren, werde Gegenstand eines Misstrauensantrages sein. Ja, das heißt, Frau Kneißl, nicht nur diese womöglich illegale Inhaftierung des Telegram-Gründers in Frankreich, sondern auch großes politisches Chaos, mit dem wir dort konfrontiert sind. Ja, was sagen Sie denn zu diesen Entwicklungen, zu diesem Antrag auf Amtsenthebung gegen Macron, der ja wahrscheinlich nicht durchkommen wird? Das wäre ein Präzedenzfall in der französischen Geschichte. Also wie ist da Ihre Einschätzung hinsichtlich dieses politischen Chaos in Frankreich?
Ja, absolut Chaos. Und ich habe den Eindruck, dass der Strudel immer tiefer Frankreich in seiner Gesamtheit nach unten zieht. Weil das, was Macron mit den Wahlen vom Zaune brach, nachdem er bei den Europawahlen schlecht abgeschnitten hatte, wir kennen ja die Situation kurz sozusagen als Rückblende, innerhalb von 14 Tagen wurde dann eine Wahl abgehalten in zwei Wahlgängen. Zuerst gewann die Rechte, dann gewann die Linke. Chaos pur. Und ich glaube, es ist ein allgemeiner Grundtenor auch unter den Anhängern Macrons, dass er ein Hasardeur ist und dass er hier mit einem Staat, mit einer Volkswirtschaft in einer Art und Weise umgeht, wie es nicht einmal die absolutistischen Könige der Bourbonen taten. Ja, selbst die hatten ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl für das Gesamte. Und er macht Frankreich hier wirklich zu seinem eigenen Spielball für seine ganz persönlichen Befindlichkeiten. Und wir haben jetzt eine gewisse Funkstille gehabt seit Anfang Juli, weil die Regierung wurde geschäftsführend im Amt behalten während der Olympischen Spiele. Und da wollte man sozusagen nicht die große Ablöse machen. Jetzt ist der Sommer vorüber, jetzt kommt die große Rentrée. Das ist in Frankreich ein ganz bestimmter, besonderer Zeitpunkt. Also wenn die Schulen wieder beginnen und alles so seinen normalen Lauf nehmen sollte, haben wir eigentlich die Situation des absoluten Chaos in Frankreich. Und Sie haben dargestellt, die politischen Aktionen auf Seiten der Linken, wo man also bereits als fait accompli, also als Faktum es sieht, wir haben gewonnen, wir haben den legalen, wir haben den Rechtsanspruch auf den Premierminister. Und andererseits möchte aber Macron schon seinen bisherigen Kurzzeitpremier Attal, mit dem ihn vieles auf sehr, sehr enger Ebene verbindet, persönlicher Art, er möchte den im Amt behalten. Ich glaube nicht, dass man sich auf so etwas wie Technokraten jetzt einigt, die Geschäfte übernehmen. Hätte Macron so etwas wie Rückgrat, dann würde er jetzt Präsidentschaftswahlen abhalten. Ja, dann könnte man dem Ganzen auch einen demokratischen Anstrich verleihen und sagen, gut, die Parlamentswahlen haben im Chaos geendet, dann lasst uns mal sehen, wie es auf Präsidentenebene ausgeht. Im Jahr 2022 waren Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die er damals noch irgendwie gewinnen konnte. Aber ich glaube, er würde heute nicht mehr den Zuspruch der Mehrheit und auch nicht einer relativen Mehrheit haben. Also da wäre, ich würde sagen, rein aus demokratischen Legitimitätsfragen sollten Wahlen, Präsidentschaftswahlen in Frankreich stattfinden.
Mhm. Ja, und jetzt gibt es ja eben auch diesen Antrag auf Amtsenthebung von der Linken. Ist das jetzt nur politisches Kalkül, um da Druck aufzubauen gegenüber Macron, oder meinen die das wirklich ernst, Frau Kneißl?
Oh, ich kann mir schon vorstellen, dass die das ernst meinen, weil das ist ja auch so ein verklärter Blick auf Frankreich seitens vieler Medien. Da wird die Rechte, ohne das jetzt in irgendeiner Weise qualifizieren zu wollen, aber die Rechte ist sozusagen das Böse in sich und dass die radikale Linke, wann immer es um EU-Fragen geht, um Haushaltspolitik, viel radikaler ist als die radikale Rechte, das wollte auch noch bislang niemand so wirklich wahrnehmen. Ja, also Frankreich war immer der Hort eines sehr ausgeprägten, wie soll man jetzt sagen, sehr, sehr linksgerichtet. Es gab eine kommunistische Partei, die in der Regierung von Mitterrand vertreten war in den 1980er Jahren. Ja, das hat damals auch europaweit für etwas Aufsehen erregt. Es gab immer eine recht wichtige kommunistische Partei in Frankreich. Künstler wie Yves Montand, Simon Signoret, es war sozusagen, es war schick zu sein, in Frankreich Kommunist zu sein. Und das heißt, die radikale Linke, die heute unter einem Jean-Luc Mélenchon existiert, ist jetzt nicht mit diesen Kommunisten der 60er, 70er, frühen 80er Jahre zu vergleichen. Aber ich würde sagen, sie ist in vielen ihrer Ausrichtungen, vor allem wenn es um Wirtschaftspolitik geht, nicht um Außenpolitik, aber um Wirtschaftspolitik, sehr, sehr viel radikaler als die Bewegung rund um Marine Le Pen. Und wenn die sagen, Macron muss weg, ja, dann würde ich mal meinen die das ziemlich ernst, weil die sind einfach so, ja. Und wäre natürlich interessant, also hätte Macron so etwas wie Verantwortungsgefühl und Rückgrat, dann müsste er jetzt wirklich Präsidentschaftswahlen ankündigen. Oder andersrum gesagt, stellen wir uns vor, Frankreich wäre ein nordafrikanischer Staat und die Situation wäre so chaotisch, wie wir das jetzt heute hier sehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Aufforderung der Europäischen Union, der USA gäbe. Es gäbe Fact-Finding Commissions, es würden die NGOs hinfahren, die würden sich mit Journalisten, Akademikern treffen und sagen, Leute, ihr müsst jetzt neue Präsidentschaftswahlen abhalten und wir erklären euch, wen ihr wählen werdet.
Mhm. Ja, und das ist so interessant, wie Sie das ausführen, Frau Kneißl, denn ich hatte jetzt im Vorhinein mal geschaut, was schreiben denn die deutschen Medien dazu? Und es war eigentlich interessant zu sehen, dass das Ganze als mehr oder weniger politisches Kalkül von beiden Seiten dargestellt worden ist. Das Wort Chaos ist ein Wort, das von mir stammt. Das habe ich in keinem einzigen Artikel so gefunden. Also da wurde beschwichtigt, relativiert und in keinster Weise darauf hingewiesen, dass das, was Macron dort gerade veranstaltet, eigentlich einem Rechtsbruch gleichkommt, einem Verfassungsbruch. Denn das ist es meiner Ansicht nach de facto. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch Frankreich erstmal zu den Akten legen, wird uns sicherlich auch in den nächsten Wochen noch beschäftigen, wie es da weitergeht. Und jetzt erstmal noch einen Blick in den Nahost werfen, denn dort hat die Hisbollah am vergangenen Sonntag als Vergeltung für die Ermordung ihres Militärchefs Fuad Shukri Hunderte von Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert. Die Hisbollah teilte mit, bei ihrem Angriff handele es sich um eine erste Reaktion auf die Ermordung von Fuad Shukri. Es sollen also noch weitere folgen. Sie haben dabei mehr als 320 Raketen auf israelische Militärstützpunkte abgefeuert. Der israelische Rettungsdienst rief landesweit die höchste Bereitschaftsstufe aus und der israelische Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv leitete zeitweise ankommende Flüge und auf andere Flughäfen um und setzte Starts aus. Und ja, Frau Kneißl, wir müssen auch in die Westbank, in das Westjordanland schauen, denn bei einer israelischen Großoffensive im besetzten Westjordanland sind jetzt am Mittwoch mindestens 9 Menschen getötet worden. Israelische Sicherheitskräfte waren nach palästinensischen Angaben gegen Mitternacht am Mittwoch koordiniert in 3 Orte eingerückt. Weite Teile der Städte seien abgeriegelt worden, darunter auch mehrere Krankenhäuser. Aus israelischen Quellen hieß es, die Operation könnte mehrere Tage dauern. Die israelischen Medien bezeichneten diese Operation, an der Berichten zufolge Tausende von israelischen Soldaten beteiligt sein werden und die mehrere Tage dauern wird, als die größte Militäroperation im Westjordanland seit 2002. Die Hamas rief jetzt die Palästinenser in der Westbank auf, sich gegen die Besatzer zu erheben. Sie erklärte, die Razzien seien Teil eines größeren Plans zur Ausweitung des Krieges im Gazastreifen und sie machten natürlich in erster Linie die US-Unterstützung für Israel für die Eskalation verantwortlich. Ja, Frau Kneißl, das heißt, der Krieg in Palästina weitet sich nun auch auf die Westbank auf. Wir hatten auch schon hier in unserem Podcast darüber spekuliert, wann es denn ja auch in der Westbank losgehen könnte. Nun scheint es so weit zu sein. Ich frage mal jetzt etwas zugespitzt, ist das jetzt gerade die endgültige Vernichtung Palästinas, die da Israel vorantreibt, oder ist das nur eine kurzfristige Militäroperation, die in ein, zwei Wochen wieder vorbei ist, wenn man dort die Ziele erreicht hat? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, Sie liegen richtig mit Ihrer erst formulierten Einschätzung. Es geht wirklich um die Vernichtung Palästinas. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es sich in diese Richtung radikalisiert und das unter dem ohnmächtigen Zuschauen des Rests der Welt. Ja, und da spreche ich jetzt gar nicht nur von Europa, da spreche ich auch von der arabischen Welt, die da einfach wirklich nur zuschaut. Wer in Häusern geworfen wie in den Jahren zuvor nicht. Ja, also die Landnahme, in Palästina stattfindet durch die israelischen Besatzungsbehörden seit 1948, zum einen eben in bestimmten Gebieten, die gar nicht auf dem Teilungsplan eingezeichnet waren von der UNO, beziehungsweise die Landnahme dann seit 1967, Annexion Ostjerusalems, Annexion der Golanhöhen, und Gaza ist rechtlich gesehen, politisch gesehen ein eigener Fall für sich, aber ich habe den Eindruck, dass das, was Israel jetzt im Moment hier gegen die Palästinenser startet, vielleicht doch eher einen Einigungsprozess wiederum zwischen Hamas und anderen Gruppen, Wiederfatah, also der PLO, herbeiführen könnte, weil die waren an sich seit 2006 in einem Bürgerkrieg und in viel Hass verstrickt. Ja, es gab in Moskau vor einigen Monaten Treffen zwischen unterschiedlichen Palästinensergruppen, um innerhalb der Palästinenser so etwas wie eine Aussöhnung, von der seit Jahren gesprochen wird, umzusetzen. Mit dem Vorgehen radikalisiert sich zweifellos alles. Um vielleicht auch hier auf Hisbollah und Teheran kurz zu blicken, sowohl Generalsekretär Nasrallah der Hisbollah als auch die iranische Führung sagt jetzt mittlerweile seit Jahr und Tag, all unsere Antworten auf Israel hängen von der Lage in Palästina ab. Das heißt, wenn es nicht zu einer Waffenruhe kommt, wenn es nicht zu einem Schutz der Zivilbevölkerung kommt, und bedauerlicherweise für die Menschen deutet vieles auf das Gegenteil hin, dann ist nicht auszuschließen, dass Teheran und Hisbollah und einige andere vielleicht doch noch mehr tun gegen Israel, als sie bislang getan haben, weil seit der Ermordung des Hamas-Chefs in Teheran wartet man in gewisser Weise auf eine Reaktion des Irans, die ist bislang ausgeblieben. Ob da jetzt etwas Großes vorbereitet wird, die Iraner haben immer gesagt, wir bereiten sich auf eine Überraschung vor, aber passiert ist nichts, und den hohen Preis zahlen einfach die Palästinenser.
Mhm. Ja, und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, inwiefern diese Militäroperation jetzt im Westjordanland eine wirklich groß angelegte Militäroperation wie auch im Gazastreifen ist, wo wir mittlerweile davon sprechen müssen, dass dieses Land kaum mehr bewohnbar ist. Die israelische Führung hatte jetzt am gestrigen Donnerstag dazu zugestimmt, dass die WHO Zutritt bekommt auf dieses Land, um Polio-Impfungen durchzuführen. Sie hatte dafür zu einer kurzen Feuerpause zugestimmt. Das heißt, man hat so ein bisschen den Eindruck, da darf die WHO jetzt einmal in diesen Küstenstreifenland, diesen Küstenstreifen betreten, die Bevölkerung impfen und dann wird weiter getötet. So etwas zugespitzt fühlt sich das so aus dem Bauch heraus an. Aber Frau Kneißl, jetzt nochmal nachgefragt. Also diese Militärinvasion jetzt im Westjordanland wird sich wahrscheinlich auch in der muslimischen Welt dazu führen, dass man doch wahrscheinlich sagen wird, wir können da nicht länger zuschauen. Auch EU-Außenminister Borrell hatte jetzt im Zuge dessen schon Sanktionen angekündigt. Es wurde ja auch schon, wir hatten davor schon in unserem Podcast von Sanktionen gegenüber israelischen Siedlern gesprochen, die massiv gegen die palästinensischen Bewohner vorgehen. Also glauben Sie, da wird es jetzt nach dieser militärischen Operation im Westjordanland zu irgendeiner Reaktion im Westen oder von der muslimischen Welt kommen, weil es sicherlich klar ist, dass das der, ich nenne ihn schon mal etwas zugespitzt, diesem diabolischen Plan entspricht, die Palästinenser aus diesem Land zu bekommen? Oder glauben Sie, auch da werden alle wieder nur zuschauen und zu Beschwichtigung aufrufen? Also wie blicken Sie darauf, Frau Kneißl?
Ja, es gibt ja weiterhin seit 2018 die sogenannten Abrahams-Vereinbarungen, die der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, kurz vor Schluss der Trump-Amtszeit noch absolviert hat, nämlich eine, es wurde zu Aufbau von Beziehungen, die diplomatischen Beziehungen wurden eröffnet zwischen Israel und einer Reihe von arabischen Golfstaaten, plus auch Sudan und Marokko. Und wir wissen, dass Saudi-Arabien kurz vor dem 7. Oktober 2023 offenbar eine Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Israel nicht ganz abgeneigt war, sagen wir es mal so. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, wie sie es überhaupt sozusagen bereit sein könnten, das zu machen, weil Saudi-Arabien ist einfach der von muslimischer Sicht betrachtet Wächterin, die wahhabitische Dynastie, das Haus Saud ist gemeinsam mit den Wahhabiten Wächterin, Schützerin der heiligen Stätten des Islams. Und hier jetzt vor dem Hintergrund des ungelösten Palästina-Konflikts mit Israel alles zu normalisieren, also das konnte ich mir schwer vorstellen. Aber interessanterweise sowohl Katar, als auch die Vereinigten Arabischen Emirate, als auch eben Saudi-Arabien sprechen dazwischen immer wieder von den Normalisierungsschritten, ja. Und das finde ich irgendwie etwas fragwürdig, weil auch jetzt zum Beispiel der Libanon wurde in diplomatischen Gesprächen, die aus Washington und Paris, also da kamen Sondergesandte wöchentlich nach Beirut und es hieß immer wieder, ja, wir müssen jetzt sozusagen auch den Ausgleich mit Israel suchen und wir müssen dieses und jenes Abkommen umsetzen, aber man kann nicht den Libanon unter den aktuellen Umständen dazu bringen, jetzt mit Israel diplomatische Beziehungen zu öffnen. Ja, das geht nicht. Die Lage ist vertragster, als sie zwischen der Ukraine und Russland ist, in vielerlei Hinsicht. Also ich habe das schlechte Gefühl, dass man hier die Palästinenser wie so oft in der Geschichte absolut im Regen stehen lässt. Was dabei herauskommen wird, weiß ich noch nicht, aber vergessen wir auch eines nicht. Länder wie Jordanien, wie viele arabische Golfstaaten verfügen über eine große palästinensische Diaspora. Und gerade ein Land wie Jordanien war zum Beispiel im Jahr 1970, ich habe das damals als Kind ein wenig miterlebt, kam es sozusagen zu großen inneren Unruhen. Es war ein regelrechter Bürgerkrieg damals, um die palästinensische Sache sozusagen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Mittlerweile sind über 50 Jahre vergangen, die Geschichte hat sich noch einmal verschärft und eines ist klar, in Moskau weiß man um die Bedeutung des Palästina-Konfliktes und was dieser Konflikt alles historisch, rechtlich, wirtschaftlich wirklich bedeutet, das ist in Brüssel und in Berlin und sonst wo nicht klar, weil wer für Palästina demonstriert, riskiert auch gleich verhaftet zu werden auf den Straßen von Berlin und Wien.
Hm. Und aufs Übelste verhaftet zu werden. Es gibt hier mittlerweile Videos von Aufnahmen von Demonstrationen hier in Berlin, bei der zu sehen ist, wie die Polizei wirklich aufs Übelste gegen die palästinensischen Demonstranten vorgeht. Das hat mit Recht und Rechtsstaatlichkeit wenig zu tun. Frau Kneißl, Sie sprachen jetzt gerade schon von Brüssel. Das ist ein gutes Stichwort, denn dort fand in Brüssel und nicht in Budapest zum gestrigen Tage am Donnerstag das EU-Außenministertreffen statt. Die haben sich dort zu einem informellen Treffen zusammengefunden und dieses Treffen war eigentlich ursprünglich in der ungarischen Hauptstadt Budapest geplant. Aufgrund deswegen, weil Ungarn den Ratsvorsitz hat und in der Regel finden dann in der Hauptstadt des Landes dann auch diese Außenministertreffen statt. Als Zeichen des Protests allerdings gegenüber der Reisediplomatie von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, der sich ja bekanntermaßen für eine Verhandlungslösung in der Ukraine einsetzt und da kürzlich nach Moskau gereist ist, um Putin zu treffen, nach Kiew gereist ist, um Zelensky zu treffen. Er war in Peking und er war in Washington. Das ist bekanntermaßen in Brüssel nicht wirklich gut angekommen, ist auf wenig Gegenliebe getroffen und aufgrund dessen boykottiert die EU die ungarische Ratspräsidentschaft und das Treffen sollte daher auf Geheiß von dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel stattfinden und nicht in Budapest. Zu besprechen gab es bei diesem Treffen viel. Es ging um die Krise in Nahost. Der Ukraine-Konflikt stand im Mittelpunkt. Der Außenminister der Ukraine, Dmitri Kuleba, war vor Ort. Er forderte von den EU-Staaten mehr Zuverlässigkeit und Tempo bei den versprochenen Waffenlieferungen und er warb dafür, dass die westlichen Verbündeten Raketen mit großer Reichweite auch für Angriffe auf russisches Staatsgebiet freigeben. Frau Kneißl, wie haben Sie denn dieses Treffen verfolgt und was sagen Sie dazu, dass es am Ende in Brüssel und nicht in Budapest stattgefunden hat?
Wir haben in unserem Gespräch, und ich glaube, es hat auch Außenminister Szijjártó von Ungarn schon einmal das gesamte Spektakel als Kindergarten bezeichnet. Und es ist wirklich nicht würdig, erwachsene Beamte, Diplomaten, Politiker sich derart verhalten, zu sagen, wir schlagen jetzt das Schnäppchen an, just an dem Tag, an dem der informelle Außenministerrat, der sozusagen auch offiziell diese 6 Monate Ratsvorsitz jeweils eröffnet, gleichzeitig machen wir eben jetzt einen Rat in Brüssel und damit sozusagen eine Art Offenbarungseid, wenn nach Budapest fährt und nicht nach Brüssel kommt, ist er auf der schwarzen Liste. Und als das erstmals Anfang Juli in diese Richtung veröffentlicht wurde, kann ich mich erinnern, da gab es doch einige Regierungen, auch die Berliner Regierung, die gesagt hat, kommt mal sozusagen, lasst den Dampf raus und machen wir solche Sachen nicht. Ja? Also lassen wir die Ungarn ihr Treffen haben. Ja? Dieser informelle Außenministerrat ist seit dem Vertrag von Lissabon wirklich nur informell. Ja. Es ist ein Austausch, es ist sozusagen der letzte Rest von Souveränität, den man auch den Staaten lässt. Es hat ja nicht viel mit Aktion zu tun. Man macht so ein protokollisches Treffen. Es sind informelle Räte, sie haben begonnen vor 30 Jahren, glaube ich, ohne Krawatte irgendwo in einem netten Landsitz trifft man sich und beginnt sozusagen das neue Arbeitssemester in einem entspannteren Umfeld. Das ist ein solches Außenministertreffen und dafür wurde das gemacht. Das heißt, es spricht alles dafür, das im Vorsitzland Ungarn zu machen und lasst die Ungarn sozusagen dort die Gastgeber sein und macht es nicht in diesen unterkühlten Sitzungsräumen von Brüssel, die ohne Charme und Stimmung sind. Ja. Also es hätte wirklich nicht viel gekostet, Ungarn diesen informellen Außenministerrat durchzuführen. Und dann hätten halt einige gesagt, wir kommen nicht. Ja. Die Balten wären sicherlich nicht gekommen und die Polen, aber vielleicht wären doch einige andere dazu gestoßen. Und ich empfinde es wirklich als ein äußerst jämmerliches Schauspiel, das sich Brüssel hier leistet. Und das alles wird nur zu mehr Antagonismus, mehr Zerreißproben innerhalb der Europäischen Union führen, ja. Weil wie mit Ungarn umgegangen wird, so wird dann mit der Slowakei umgegangen und so wird mit welcher politischen Führung und auch immer, ja, also gesetzt im Fall, wir haben in Frankreich eine Regierung, die jetzt linksradikal oder rechtsradikal ist oder wie immer man das nennen will, dann werden die Zerreißproben also ganz heftig werden. Und anstatt, dass man hier sozusagen wichtig von unwichtig unterscheidet, ja, und sagt, was ist nun wirklich, wo wir das machen, ist doch relativ unwichtig, ja. Da habe ich wirklich den Eindruck, man hat es nicht mit Erwachsenen zu tun. Aber diesen Eindruck habe ich schon sehr lange. Und ich sprach ja auch immer wieder von den Teenagern und auch ein etwas, auf Österreichisch würde man sagen, verhutzelter Borrell. Ja, der ist ja nicht mehr das jüngste Semester. Aber auch er verhält sich wie ein zorniger Teenager.
Ja, zornige Teenager. Ich glaube, das ist ein schönes und sehr zutreffendes Abschlussstatement, Frau Kneißl. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für Ihre sehr kompetenten Einschätzungen. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Sie haben Besuch da, der schon auf Sie wartet. Machen Sie es gut. Frau Kneißl, bleiben Sie wohl auf und bis nächste Woche. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, für die immer sehr angenehmen Gespräche. Und danke auch an dieser Stelle wieder an die wirklich schönen Echos, die wir beide bekommen, von uns unbekannten Leuten, aber die dann immer wieder sagen, es ist für sie ein Fixpunkt am Sonntag geworden und das freut den Menschen, ja.
Ja, und das freut auch mich, eure Kommentare zu lesen, zu sehen, wie euch dieser Podcast gefällt. Ja, und jetzt auch von meiner Seite, liebe Zuhörer und Zuschauer, alles Gute, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.